Wehrpflichtabschiebungen, Bürgergeld und Ulrike Herrmann. Das sind die Themen heute bei Stimmt. Ich freue mich auf diese Gäste. Unternehmer und Autor Rainer Zittelmann ärgert sich über die vielen Talkshow-Auftritte von Ulrike Herrmann als Wirtschaftsexpertin und fordert mehr Hans-Werner Sinn oder, wie er es nennen würde, mehr echte Expertise in den Talkshows. Mit ihrer Geschichte, wie sie trotz Bürgergeld 1.000 Euro sparen kann, wurde die Vierfachmutter Angelina Nitschke deutschlandweit bekannt. Heute sprechen wir darüber. Danke fürs Kommen. Sein Antrag auf Änderung des CDU-Grundsatzprogramms sorgte schon im Vorfeld für viel Aufregung. Oliver Häusler wollte das Wort Abschiebungen reinreklamieren. Darüber sprechen wir gleich. Was es aber ins Grundsatzprogramm reingeschafft hat, ein anstrebender Wehrpflicht. Das ist auch das Thema von News-Politik-Chef Ralf Schuler, der gerade vom CDU-Bundesparteitag kommt. Lieber Ralf.
Ganz frisch sozusagen noch. Und ich fand es bemerkenswert, die junge Union, also die Leute, die tatsächlich davon betroffen werden, von der Wehrpflicht, die haben das extra noch mal reingedrückt, dass es nicht nur ein soziales Jahr geben soll, sondern auch ein schrittweises Zurückgleiten in die aktive Wehrpflicht. Als Betroffener, ich habe in der NVA dienen müssen, war nicht witzig. Ich habe noch mal den Kommiss des vergangenen Jahrhunderts so richtig schön mitbekommen. Trotzdem glaube ich, dass die Deutschen mehr lernen müssen, was Verteidigung bedeutet. Und das können sie am besten durch die Wehrpflicht. Die Deutschen denken, dass man eigentlich nur bezahlen muss oder Sanitätsflugzeuge irgendwohin. Irgendjemand sorgt sonst für die Sicherheit. Um das wieder hautnah mitzubekommen und um vielleicht ein paar Talente rauszufiltern, die es drauf haben und dieses wollen, zur Bundeswehr zu gehen, wäre die Wehrpflicht sicherlich eine ganz gute Idee. Dazu müsste natürlich Wehrgerechtigkeit herrschen und selbstverständlich geht es nicht mehr, dass man nur Männer einzieht. Logisch, Gleichberechtigung dann auch in diesem Punkt. Und man müsste natürlich auch die Ressourcen dafür haben. Und da wird es schon wieder eng. Also so realistisch ist das wahrscheinlich nicht, was im Grundsatzprogramm steht. Eher eine Bemühenszusage. Aber wenn man genug Ausrüstung hat, wenn man genug Ausbilder hat, wäre das eine löbliche Geschichte, damit auch die Menschen von Anfang an lernen, dass Sicherheit etwas ist, was erworben werden muss, was nicht zum Nulltarif zu haben ist und was in einer mehr und mehr globalen, aber eben auch aggressiveren Welt einfach wichtig ist. Alle anderen Länder tun es, viele Länder tun es. Warum nicht auch die Deutschen?
Ralf, die CDU hat aufgenommen eine Kontingentwehrpflicht. Kannst du noch kurz erklären, was eine Kontingentwehrpflicht ist?
Ja, man will sich wohl am schwedischen Modell orientieren. Man mustert den kompletten Jahrgang eines jeden Jahres und geht dann nur gezielt auf einzelne Menschen zu, die man für besonders geeignet hält, die man gerade brauchen würde. Man braucht ja in der Bundeswehr nicht immer alles. Beispielsweise besonders technikaffine Menschen oder besonders körperlich fitte Leute für Sondereinsätze und Sonderkommandos. Und das könnte man dann zu besonderen Kontingenten zusammenfassen. Mhm. Es ist einfach ein Fakt, dass die Bundeswehr in der jetzigen Situation überhaupt nicht in der Lage wäre, eine generelle Wehrpflicht irgendwie zu verkraften. Man hat die Panzer ja nicht, um einigermaßen im Einsatz fit zu sein oder die Fregatten oder die Flugzeuge. Man bräuchte dann noch zusätzliche für die Ausbildung und man hat auch die Ausbilder derzeit nicht, weil einfach die Personalnot so groß ist. Trotzdem ist es eine gute Idee, einfach um klarzumachen, Sicherheit muss man wollen. Und die Tatsache, dass die Deutschen immer denken, die anderen schaffen die Sicherheit, das ist einfach eine Illusion, die man, glaube ich, nicht länger durchhalten kann.
Herr Häusler, wie sehen Sie es? Sind Sie für eine Wehrpflicht?
Also ja, grundsätzlich schon. Ich denke, dass die Bundeswehr einfach neues Personal braucht. Wir müssen aber auch darauf achten, dass es die Bundeswehr nicht überfordert. Und ich denke, mit der Kontingentwehrpflicht ist das ein guter Vorschlag.
Es gibt aktuelle Umfragen. Der MDR hat eine Umfrage gestartet und laut dieser sind 61% für eine Rückkehr der Wehrpflicht. 77% sind für eine allgemeine Dienstpflicht. Die einzigen, die es nicht wollen, sind die Jungen. Warum ticken Sie da anders?
Also, was ich mir wünschen würde grundsätzlich, wäre, dass man diese Dienstpflicht, die ja die CDU auch fordert, eben so macht, dass die Leute, die jetzt von der Wehrpflicht nicht betroffen sind, weil sie eben gerade alt genug sind, dass diese Leute dann letzten Endes noch vor ihrer Rente zum Beispiel auch noch ein Jahr für die Gesellschaft leisten müssen. Das hatte der Tillmann Kuban 2022 auch erfolglos leider gefordert auf dem Bundesparteitag, wo eben das Dienstjahr, das Gesellschaftsjahr beschlossen wurde. Und da kann ich auch verstehen, dass man jetzt eben sagt, ja, warum sollen wir es jetzt wieder richten für die Alten?
Sie sind 20 Jahre alt.
Ich bin 20, genau.
Würden Sie zur Bundeswehr gehen?
Also ja, ich sehe jetzt ja nicht so aus, als ob ich da gut aufgehoben wäre, aber
ich aber denke, darum geht es ja im also, Grunde genommen.
Ich würde im Zweifel Deutschland verteidigen, ja. Aber ich denke, ich studiere Informatik. Mhm. Es gibt sicherlich auch bessere Verwendungen da für mich jetzt als, als Dienst an der Waffe. Mhm. Aber ich würde es tun, wenn es darum geht, das Land zu verteidigen.
Informatiker werden im Cyberkrieg immer gebraucht.
Genau. Also, Frau Nitschke, Sie haben 4 Kinder.
Ja.
Wie geht es Ihnen bei dieser Debatte?
Also ich finde, gerade bei so einer Wehrpflicht, soziales Jahr oder so ein Pflichtjahr finde ich okay. Aber Wehrpflicht wäre jetzt nicht meiner Meinung nach richtig.
Okay.
Ich habe genau die gegenteilige Meinung. Also von dem sozialen Pflichtjahr halte ich gar nichts. Denn jungen Leuten ein Jahr von ihrem Leben zu klauen, dass der Staat die zu irgendwas verpflichtet. Wehrpflicht, da bin ich so ein bisschen unentschieden. Wenn es nicht anders geht, ja. Aber ich wäre dafür, dass die Verteidigungsausgaben verdoppelt werden in Deutschland. Mhm. Wirklich verdoppelt. Wir brauchen auch eine geistige Wende da. Wir brauchen tatsächlich, wie das auch der Verteidigungsminister sagt, eine Verteidigungsbereitschaft auch. Jahrzehntelanger Pazifismus haben da viele angerichtet, dass die Bundeswehr keine Akzeptanz hat. Also darum geht es mehr. Und wenn es ohne Wehrpflicht nicht geht, von mir aus, aber ich bin eigentlich eher dagegen. Man sieht ja auch die USA, die haben auch keine Wehrpflicht und trotzdem eine absolut...
Die stecken auch deutlich mehr Geld rein.
Die stecken auch mehr Geld rein.
Die Army, hat auch viele Vorteile. Die übernehmen dann auch Studienkosten und so weiter, die horrend sind in den USA. Ja. Aber sie haben den Verteidigungsminister Boris Pistorius angesprochen und den wollen wir natürlich auch zu Wort kommen lassen.
Wir brauchen einen realistischen Blick auf die geopolitischen Herausforderungen, die sich uns stellen und die noch auf uns zukommen werden. Für die Bundeswehr, genauso wie für unsere Gesellschaft, bedeutet das, wir müssen kriegstüchtig werden.
Ralf, was meint er damit? Die Gesellschaft muss kriegstüchtig werden.
Also im Augenblick ist die Bundeswehr nicht in der Lage, die Abwehrfunktionen zu erfüllen, die das Mindeste wären, was so eine Bundeswehr leisten soll. Und man braucht keine Armee, die beispielsweise viel zu wenig Munition hat, um zu schießen. Die Gewehre aufzubewahren und keine Munition zu haben, das ist einfach ein Witz. Und im Augenblick macht sich Deutschland da zu einer Lachnummer. Das andere Problem ist, dass wir sehen, dass Konflikte in verschiedenen Teilen der Welt sind. Und wann immer man geostrategischen Einfluss gewinnen will, hängt ja immer damit auch zusammen, dass man sagen kann, man kann zum Beispiel drohen. Also im Nahostkonflikt irgendwie, wie die Bundesaußenministerin da, 7-mal hinzureisen und jedes Mal besser zu wissen, was man im Gazastreifen tut, ist einigermaßen albern. Und am Ende schadet es den Interessen Deutschlands, weil man nicht ernst genommen wird und vielleicht sogar noch als Besserwisser aus dem pazifistischen Berlin wahrgenommen wird. Amerika zieht einen Flugzeugträger in die Meerenge unten bei Jemen und dann wissen die Leute, da ist Gefahr im Verzug. Also da ist einfach Macht da. Und man kann mit dieser Machtdemonstration unter anderem verhindern, dass es zum Ausbruch von wirklicher Gewalt kommt. Das ist ein Spiel, was zwar irgendwie kindisch aussieht, aber es funktioniert eben so. Und ich bin mit Angela Merkel mal bei einem Treffen mit der Arabischen Liga gewesen in Sharm el-Sheikh. Und da ist der saudische Regierungschef, ein Prinz, auf sie zugekommen und hat gesagt, wissen Sie, wir verbieten uns einfach diese ewige Bevormundung. Sie können keine Waffen liefern, weil sie die nicht in Krisengebiete liefern. Sie können nicht mal drohen mit Waffen, weil sie keine haben oder die Dinger nicht fahren. Und sie verhindern dann auch noch durch ihre rigide Exportrichtlinie, dass die Franzosen oder die Briten uns irgendetwas liefern können, weil sie die Zulieferteile nicht liefern mit dem Verweis auf Krisengebiete. Und sie wollen uns hier ständig erklären, was wir tun sollen. Sie können gar nichts, sie können wieder nach Hause fahren. Da war sie sehr, sehr geknickt und sie hat gemerkt, dass das wirklich stimmt. Also wer geostrategischen Einfluss nehmen will, der muss auch irgendetwas zu bieten haben. Man könnte auch sagen, okay, Wirtschaftskraft, wir bomben euch zu mit unserem Geld und drohen damit. Aber auch das funktioniert ja nicht.
Da möchte ich einhaken, Wirtschaftskraft. Weil was bedeutet denn, wenn Deutschland keine Wehrpflicht einführen würde und es zu wenig Soldaten gibt, um das Land zu verteidigen? Dann ist doch die einzige Antwort, die ein wirtschaftsstarkes Land geben könnte, das hier. Nämlich, da müssen wir darüber reden, ob wir Ausländer dafür bezahlen, in unserer Bundeswehr zu kämpfen,
das
oder?
Das Prinzip Fremdenlegionen. Wenn ich mir die jetzige Migrationspolitik ansehe, habe ich nicht den Eindruck, dass da eine verlässliche Armee zu uns einwandert. Die Fremdenlegion in Frankreich funktioniert anders. Da werden Söldner tatsächlich hart trainiert und in allen möglichen Ecken der Welt eingesetzt. Die Briten machen das mit den sogenannten Gurkhas. Das sind Nepalesen, die gefürchtet sind auf den Schlachtfeldern dieser Welt. Meistens sehr still eingeflogen werden nach Afghanistan. Ich bin mal mit einer Maschine geflogen, da waren die mit drin. Die werden dann abgesetzt zwischen Krisengebieten. Da muss man sich keine Gedanken machen, dass da irgendwelche Gefangenen gemacht werden. Ganz harte Einsätze, ganz hart geschulte Leute. Ich bin nicht sicher, ob das ein Modell ist, was bei uns gesellschaftliche Akzeptanz fände. Nur, wenn man überhaupt keine einsatzfähige Armee hat, muss man sich auch keine Illusionen machen, dass man dann mobil machen kann, wenn es drauf ankommt. Da ist niemand zum mobil machen. Also eine gewisse Wehrtauglichkeit muss einfach da sein. Kriegstüchtigkeit klingt martialisch, heißt aber nur, im Falle eines Falles können wir es. Und im Augenblick, und das ist das ganz große Dilemma von Kanzler Scholz, im Augenblick können wir uns leider nicht mal verteidigen. Das ist das ganz große Problem. Eine Mittelstreckenrakete aus Russland und wir könnten sie nicht abwehren, so wie beispielsweise Israel den Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen.
Vor allen Dingen Verteidigung leisten. Herr Zittelmann, Sie haben vorher gefordert, den Wehretat verdoppeln. Angesichts dieser Diskussion wird jeder sagen, ja, klingt gut, aber wie sieht's aus mit Schuldenbremse? Woher das Geld nehmen?
Es gibt so viel Geld, was man einsparen kann. Schon die 12, 13 Milliarden für Entwicklungshilfe kann man komplett streichen. Das nützt den Ländern gar nichts. Ja. Ich habe mich da sehr intensiv mit beschäftigt mit dem Thema. Das ist eine reine Geldverschwendung und es gibt so viele. Ich könnte jetzt eine halbe Stunde damit verbringen, allein aufzuzählen, wo man überall Geld sparen kann, also an anderer Stelle. Nee, das Problem von unserem Staat ist, dass er da zu schwach ist, wo er stark sein müsste, in der inneren und der äußeren Sicherheit, und da zu stark ist, wo er schwach sein müsste. Ja? Zum Beispiel in der Wirtschaft, wo er sich überall einmischt. Ja? Das ist unser großes Problem. Wir haben mehr als genug Geld, aber ich meine, das ist eine der Hinterlassenschaften von der Angela Merkel, wenn man denkt, die hat aus der Bundeswehr faktisch einen Schrotthaufen gemacht. Ja? Das muss man wirklich so sagen. Speziell die Ursula von der Leyen hatte auch eine große Verantwortung. Die hat sich dann um Diversity-Kurse gekümmert, hat Modenschauen gemacht für Schwangerschaftsmode und sich mit Kinderbetreuung beschäftigt bei der Bundeswehr. Und gleichzeitig haben die ganzen Waffensysteme nicht mehr funktioniert. Also das ist auch eine ganz schlimme Hinterlassenschaft, eine von vielen schlimmen Hinterlassenschaften aus der Merkel-Ära.
Herr Häusler, wo sollte man Ihrer Meinung nach sparen, um Geld für die Bundeswehr aufzutreiben?
Also ich würde mich bei der Entwicklungshilfe definitiv anschließen.
Da würden Ihnen jetzt aber die Entwicklungsministerin entgegnen, naja, aber damit sozusagen blickt man voraus, um zukünftige Kriege zu verhindern, weil überall dort, wo wir das Geld wegziehen, gehen die Chinesen rein, gehen die Russen rein, das würde Sie ihr entgegen.
Im Gegenteil, wenn man sich den Gazastreifen anschaut, da haben wir Entwicklungshilfe geleistet und die Reaktion war, dass die Wasserrohre, die wir bezahlt haben, zu Raketen umgebaut wurden und jetzt auf Israel geschossen wurden. Das ist in meinen Augen eben nicht so, dass Entwicklungshilfe zwangsläufig bedeutet, dass wir Kriege verhindern. Wir haben auch in Afghanistan sicherlich Entwicklungshilfe gezahlt. Und
noch.
Auch da herrscht wieder die Taliban, weil wir auch viel zu früh abgezogen sind. Wir haben es nicht zu Ende gemacht.
Nein, ich meine ab 2026, 2027, da dürfte das Sondervermögen der 100 Milliarden aufgebraucht sein. Dann braucht es rein, um das 2%-Ziel zu erreichen, 30 Milliarden Euro on top zu dem, was aktuell eingeplant ist. Wenn wir jetzt von Verdoppelung ausgehen würden, wären es sogar 50 Milliarden.
Aber wie gesagt,
das kriegt man mit Entwicklungshilfe allein nicht gespart. Was ist der Ansatz der CDU, neben der Entwicklungshilfe noch einzusparen?
Also die Linie der Bundespartei ist ja ganz klar. Wir haben ja diese Diskussion in der Partei, wie man das mit der Schuldenbremse macht. Und ich persönlich denke, dass die Bundeswehr tatsächlich eine Ausnahme sein könnte, weil es einfach um die Existenz vom Land geht. Da ist auch nicht die Frage, ob welche Investition sich jetzt wie auszahlt, weil daran hängt am Ende alles. Wenn Deutschland in russischer Hand ist, dann kann uns egal sein, ob wir die Autobahnbrücke auf Pump finanziert haben oder nicht, dann leben wir in einer Diktatur. Aber ich denke auch, man könnte zum Beispiel Sozialhilfen anpassen. Was man auch hört, ich habe ehrlich gesagt nicht besonders viel Ahnung von Wirtschaftspolitik, dass wenn man Steuern senkt, dass dann tatsächlich mehr Steuereinnahmen entstehen, weil eben die Wirtschaft angekurbelt wird.
Doch, Impulse in die Wirtschaft.
Aber ja, und letztendlich auch die Wirtschaft einfach wieder fördern, dass wir mehr Steuern kriegen oder unsinnige Förderungen streichen. Ich denke, da gibt es wirklich eine ganze Menge, wo man einsparen kann. Also man muss es einfach mal gucken, aber dafür müsste man den Haushalt halt besser kennen, als ich, ehrlich gesagt.
Also, ich glaube, bei Steuern runter, da sind Sie natürlich ein Fan davon.
Als Wirtschaftsimpuls. Steuern runter, damit die Wirtschaft wieder läuft. Aber vor allen Dingen Schluss mit der Energiewende. Schluss mit der Mobilitätswende, wo hunderte Milliarden auch sinnlos verbraten werden. Dann Stopp der Massenzuwanderung in die sozialen Sicherungssysteme. Ja. Also wenn man das alles zusammenzählt, das ist nicht so, dass wir nicht genug Geld haben. Wir haben mehr als genug Geld. Es ist nur völlig an den falschen Stellen eingesetzt. Also die Hauptaufgabe vom Staat sind eigentlich zwei Dinge. Die innere Sicherheit für die Bürger zu gewährleisten und die äußere Sicherheit. Das sind die beiden Aufgaben. Und was wir machen, streicht von mir aus auch alle Genderforschungs- und Diversity-Beauftragten und was weiß ich, ja. Da ist auch nicht hart drum, wenn man die alle wegnimmt.
Und was wir auch angehen müssen, ist die Rente. Also das ist ja, Sozialausgaben sind ja, ich meine, 50%, wenn ich das aus der Schule noch richtig im Kopf habe,
vom Bundeshaushalt.
Und wenn wir es schaffen, diese Rente zu reformieren, und eben dieser, wie hieß es, Generationenvertrag, meine ich?
Der Generationenvertrag,
dass man eben diese Rentenpunkte hat, dass man da ein besseres System findet, das sich dann auch selber finanziert, zum Beispiel marktgestützt. Das sollte man auch angehen, weil so kann es nicht weitergehen. Es wird ja absehbar immer mehr steigen, weil eben die Babyboomer gehen in Rente.
Genau.
Und wir haben viel zu wenig
Bald junge Leute, wird's das die Verhältnis 1:1 geben.
Irgendwann ist es einfach nicht mehr finanzierbar.
Da muss man dann aber auch offen drüber reden, dass wir uns nicht leisten können, dass Leute mit 63 in Rente gehen. Sondern wird eher bis 70 mal die ehrliche Diskussion sein.
Rentenreform finde ich auch gut. Ich bin Babyboomer, aber natürlich nicht bei mir. Nicht?
Ja.
Das ist ganz klar. Also meine Rente muss ja sicher sein. Aber dass die Sozialsysteme nicht zielgenau sind, das ist eigentlich unser ganz großes Problem. Und die Benennung der früheren Hartz-Hilfen als Bürgergeld macht das ja symbolisch eigentlich klar. Also man möchte eigentlich jedem helfen, der irgendwie gerade bedürftig ist. Und so ist es eigentlich nicht gedacht. Das Sozialsystem ist dazu da, Menschen zu helfen, die in Not sind und das dann zielgerichtet. Aber es kann eben nicht so sein, dass man wie bei der Grundsicherung von Frau Paus extra 5.000 bzw. 9.000 Menschen einstellen möchte, die durchs Land ziehen und sagen, warum hast du eigentlich noch keinen Antrag gestellt? Du könntest doch noch das und das kriegen, wir könnten dir das jetzt geben, wir füllen dir das schon mal aus, du musst es noch hier unterschreiben, dann kriegst du noch mehr. Das ist das Geld, was wirklich Lidl-Verkäuferinnen einzahlen, die nicht viel in der Tasche haben. Und dafür muss man dann aber auch gewährleisten, dass es diejenigen bekommen, die es brauchen und nicht wohlfeil an alle verteilt wird.
Frau Nitschke, wie geht's Ihnen damit, wenn Sie diese Diskussion so verfolgen? Geld wird gebraucht, vor allen Dingen für die Bundeswehr. Und wenn man sich ehrlich macht, was viele nennen, wo gespart werden soll, sind die Sozialleistungen.
Also ich finde, gerade bei Familien, ich habe das ja jetzt selber erlebt zum Jahreswechsel, dass wir eine Erhöhung bekommen haben, weil das Bürgergeld um 12% gestiegen ist. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, wir als Familie, für uns war das nicht notwendig. Wir hatten
da kommen wir dann später dazu. Aber macht Ihnen das Angst, dass das in Aussicht gestellt wird, sozusagen, dass so viele an den Sozialstaat sägen wollen, Ihrer Meinung nach? Wenn man es vergleicht mit Verteidigungskosten?
Schon. Also ich meine, es gibt Menschen, die sind hundertprozentig darauf angewiesen. Die können nicht arbeiten gehen aufgrund von Krankheit oder weil sie Kinder haben, alleinerziehend sind und keine Kita-Plätze oder Betreuungsplätze finden. Da finde ich schon, ist schwierig zu sagen, daran sollte man sparen.
Man muss natürlich dazu sagen, 65% der Bürgergeldempfänger haben
Migration. Wir kommen gleich zum Thema Bürgergeld. Ja, was mich interessiert hat, war das Verständnis sozusagen, ist Verteidigung wichtiger als Sozialleistungen?
Migration ist ein sehr guter Punkt. 50 Milliarden kostet das jedes Jahr. Mhm. Und ein Großteil sind eben keine Fachkräfte, die zum Mehren der Volkswirtschaft.
Wir kommen jetzt nämlich zum Thema Migration, nämlich zum Antrag von Herrn Häusler. Denn Sie haben am Bundesparteitag der CDU was gefordert? Bitte, wir kommen zu Ihrem Thema.
Ich habe auf dem Bundesparteitag der CDU gefordert, dass Abschiebungen ins Grundsatzprogramm der CDU geschrieben werden. Das Ganze ist ein Mitgliederantrag. Das heißt, die Basis der CDU hat das auch gefordert. Das waren 750 Unterstützer. Heißt, das war der erfolgreichste Mitgliederantrag. Das ist das wichtigste Thema für die Basis der CDU. Es ist auch dringend nötig. Wenn man sich mal die Statistiken anschaut, 2022 hat die Zahl der verurteilten Straftäter, der Anteil der verurteilten Straftäter bei 37% gelegen, die ausländisch sind. Gleichzeitig ist der Bevölkerungsanteil von Ausländern aber bei 15% gewesen 2022. Das bedeutet, die sind in dieser Statistik massiv überrepräsentiert und man muss sich fragen, warum ist das so? Und Ich denke, man kann auch sagen, es sind natürlich nicht alle Ausländer so. Der Ruf der sich gut benehmenden Ausländer leidet unter den wenigen, die sich wirklich schlecht benehmen. Und da müssen wir ansetzen. Diese Leute müssen ausgewiesen werden und auch letztendlich konsequent abgeschoben werden, wenn es wenn schwere Straftaten begangen werden.
Mhm. Warum ist Ihnen das so ein Anliegen, dass es unbedingt ins Grundsatzprogramm rein muss,
naja, Ihrer Meinung nach? Es ist ja eine grundsätzliche Position. Und ich finde, das muss alleine deswegen rein, weil wir die Sicherheit der Bürger gewähren leisten müssen, auch in den nächsten Jahren. Und wenn wir mal zurückgucken, seit 2014 haben wir eigentlich durchgängig Probleme damit, dass hier die Migration unkontrolliert ist. Ist natürlich auch ein Versagen der CDU, muss man auch ganz klar sagen, aber wir korrigieren das. Und dafür braucht es klare Worte. Wir müssen da einfach sagen, was wir machen wollen, und das muss man auch finden. Am Ende ist es auch eine Frage von Kommunikation an den Bürger. Und deshalb war es auch ganz wichtig, dass wir das Wort Abschiebungen wörtlich ins Grundsatzprogramm bringen. Hat letztendlich nicht geklappt, aber der Inhalt ist drin. Der Satz, wer Schutz in Deutschland sucht und die Sicherheit unseres Landes genießt, diese aber selbst gefährdet, darf nicht in Deutschland bleiben, ist im Grundsatzprogramm.
Warum ist Ihnen das persönlich so ein Anliegen? Haben Sie schlechte Erfahrungen gemacht?
Also man liest ja die ganze Zeit in Medien davon, und ich möchte diese Erfahrungen nicht machen müssen. Und es ist auch einfach sowas, ich war nicht immer CDU-nah, ich war 2019 noch bei Fridays for Future, aber schon damals hatte ich diese Position, wer hier was bekommt, der muss auch gerecht sein und was zurückgeben in Form von, er benimmt sich gut und er schadet der Gesellschaft nicht aktiv. Ist ja auch eine Frage von gesellschaftlichem Zusammenhalt, der dadurch beschädigt wird. Ist einfach, wie gesagt, eine es muss auch den ausländischen Mitbürgern von ihm gerecht gegenüber sein, weil da leidet ja der Ruf von allen Ausländern drunter, wenn jetzt einer Straftaten begeht und dann in der Zeitung steht, Ausländer begeht Straftat, dann muss man da natürlich gerecht sein. Und ich denke, dass wir letztendlich auch einfach da als CDU klar sagen müssen, was es so ist. Mir ist einfach wichtig, dass die CDU, die ja viele gute Inhalte hat, das auch mit der Wehrpflicht, dass wir nicht wegen solchen Sachen nicht gewählt werden. Und da ist einfach eine klare Kommunikation nötig.
Ich meine, das Thema ist ja sogar noch älter. Ja? Ich war Cheflektor vom Ullstein Verlag und habe 1991 ein Buch rausgebracht des damaligen CDU-Innensenators Lumme. Das Thema hieß Asyl, ein missbrauchtes Recht. Das war 1991. 1993 habe ich vom Welt am Sonntag-Redakteur ein Buch rausgebracht, Ausländerkriminalität, Fakten und Legenden zu einem Tabu. Das heißt, seit über 3 Jahrzehnten, man könnte die Bücher heute genauso wieder verkaufen, leider hat sich nichts geändert, und das ist auch das Problem.
Ist es schlimmer geworden? Das ist ja die Frage.
Natürlich, es ist noch viel schlimmer geworden. Ja. Und ich meine, wir haben das erst ein Dreivierteljahr her, da hat der Spiegel ein Titelbild gebracht mit dem Scholz, dass man jetzt radikal abschieben muss. Mhm. Und wenn Sie das mal googeln, konsequent abschieben, ja, also man hört es immer wieder, deswegen ist gut, wenn es im Programm drinsteht. Aber ehrlich gesagt, ich glaube erst daran, wenn auch wirklich was geschieht. Und ich glaube auch, dass man mit der Abschiebung nur bedingt weiterkommt. Erstmal geht es darum, dass man die Massenzuwanderung in die Sozialsysteme stoppt tatsächlich. Ja. Das ist das Problem. Also meine Position ist, ich bin aufnahmebereit für Menschen, die wirklich zum Beispiel aus der Ukraine kommen jetzt, ja, vom Krieg flüchten. Ja. Aber diese ganze Massenzuwanderung in die Sozialsysteme, das können wir einfach nicht mehr verkraften. Das geht nicht mehr.
Sie sind ja auch Mitglied in der FDP. Wie zufrieden sind Sie da mit Ihrer Partei und dem Job, den Sie gerade macht in der Ampel?
Bin ich unzufrieden. Ja, generell bin ich der Meinung, hätte die FDP aussteigen müssen bei der Ampel, beim Heizungsgesetz oder beim Kernkraft aus oder beim Verbrenner aus. Da wären viele Gelegenheiten gewesen, um auszusteigen. Leider hat man die Gelegenheiten alle versäumt.
Die werden jetzt Ihnen entgegen. Es gibt dank der Ampel ein Gesetz zur Verbesserung von Rückführungen. Und Rückführungen sind nichts anderes als Abschiebungen. Da wird selbst damit gerechnet, dass es dadurch um 600 Abschiebungen mehr pro Jahr geben soll.
Das ist alles, letztlich hilft der AfD, ja, weil wenn die Leute das Gefühl haben, da wird jahrzehntelang, immer wieder wird was versprochen, immer wieder wird gesagt, wir müssen jetzt konsequent abschaffen, wir müssen das und das und es wird nichts gemacht. Ja. Da kann man die Leute verstehen, die verzweifeln daran letztlich.
Ralf, die CDU hat es jetzt nicht ins Grundsatzprogramm aufgenommen, zumindest nicht das Wort Abschiebungen. Wir können uns an das schon angesprochene Spiegelcover erinnern. Selbst Olaf Scholz sagt, wir müssen endlich im großen Stil abschieben. Welches Problem hat die Partei mit dem Wort Abschieben, Abschiebungen?
Ja, man muss einfach wissen, dass so ein Grundsatzprogramm natürlich ein Gesamtkunstwerk ist. Und so ein Parteitag ist auch eine Gratwanderung so des diplomatischen Taktierens. Also einerseits möchte man gerne die liberalen und auch großstädtischen, gerne auch jungen, weiblichen Zielgruppen ansprechen. Und die verschreckt man mit allzu harter Wortwahl. Deshalb hat man sich wahrscheinlich davor gescheut, dieses doch harte Wort Abschiebung mit reinzunehmen. Gleichzeitig will man aber im Augenblick signalisieren, klare Kante, CDU pur, wir sind wieder da. Also die Verschwiemelung der Merkel-Jahre ist vorbei. Und diese Gratwanderung, die ist natürlich sehr schwierig. Und das war bei verschiedenen anderen Punkten auch so, dass die Grundsatzkommission, die das Ganze beschlossen hat, dann an irgendeiner Stelle gesagt hat, ja, ist schon richtig, ihr habt ja recht, aber wir wollen jetzt auch die anderen nicht vergrätzen. Und das Interessante wird sein, also der Merz muss in verschiedene Richtungen blinken. Er muss in die Partei hinein blinken, dass er die Flügel vereint. Und da gibt's eben noch die ganz starken Merkel-Flügel, nicht nur in Schleswig-Holstein bei Daniel Günther, sondern eben auch in Berlin zum Beispiel. Und die muss er versuchen reinzubinden. Die Stimmen hat er mutmaßlich nicht bekommen bei seiner eigenen Wahl. Und gleichzeitig muss er draußen im Land dann sich an ganz andere Klientelen wenden, weil die Stimmung dort eben anders ist. Da könnte man wahrscheinlich mit härterer Abschiebebandage mehr gewinnen. Und das ist eine Abwägungsfrage. Und das andere Problem ist, Union ist eine realistische Partei. Sie wird es auch nicht hinkriegen. Also wenn man eine Erfahrung in den letzten 10, 20 Jahren machen konnte, ist, Abschiebung funktioniert in Deutschland einfach nicht, auch weil es Ländersache ist. Und wenn ein Land einfach nicht mitmachen will, dann kann man die schönsten Bundesgesetze haben. Sie schieben einfach nicht ab. Und dann muss man, und genau das Gesetz, was du angesprochen hast, der Ampel, das Abschiebeunterstützung.
Gesetz zur Verbesserung von Rückführungen.
Das hat eine ganze Seite mit Ausnahmen. Also du darfst inzwischen jetzt mal nachfragen, wo ist er denn hin, wenn niemand zu Hause ist? Darfst du die Nachbarn fragen? Durfte man vorher gar nicht. Das ist ein toller Fortschritt, aber es bekommt jeder, der einen rechtskräftigen Abschiebebefehl hat, bekommt einen Anwalt zur Seite gestellt. Also es ist ein rechtskräftiger Bescheid, wie dein Steuerbescheid. Und da kriegst du keinen Anwalt, um den anzufechten. Also was soll das? Dann gibt es Ausnahmekategorien da drin, dass man also bei traumatischen Fluchterfahrungen muss man nicht abgeschoben werden. Wenn man hier angefangen hat, eine Berufsausbildung, klingt logisch, aber eine Berufsausbildung kann auch sein, ich bin gerade in einer Dönerbude und versuche mich da einzugewöhnen. Es gibt eine ewig lange Liste an Ausnahmen, die am Ende dazu führt, dass jeder Ausweise, Anwalt ein ganzes Instrumentarium hat, um die Ausweisung zu verhindern. Und damit schafft man
einen deutlich konsequenteren Weg schlägt ja Großbritannien ein. Die haben sich für das sogenannte Ruanda-Modell entschieden, die auch jetzt Rishi Sunak durchgebracht hat. Ein ähnliches Programm wird ja auch angestrebt, die sogenannte Drittstaatenlösung.
Genau, das steht im neuen Grundsatzprogramm auch drin. Und wie wir exklusiv berichten, ist auch eine kleine Delegation von Innen- und Rechtspolitikern der Union direkt vom Parteitag auch aufgebrochen nach Ruanda. Jens Spahn, Wirtschaftsexperte, Günter Krings, einer der versiertesten Rechtsexperten der Unionsfraktion, ist mit dabei, und der Innenexperte Alexander Trom. Die sind derzeit wahrscheinlich noch im Flieger nach Ruanda, um sich das anzugucken. Alexander Dobrindt, der Chef der CSU-Landesgruppe, war auch unlängst da. Das heißt, es gibt schon ein erhöhtes Interesse daran, in Drittstaaten die Asylanträge auszustellen und, wenn die denn positiv beschieden werden, möglichst auch in Drittstaaten dann bearbeiten. Aber man muss sich da keine Illusion hingeben, dass Ruanda allein, das ist das einzige Land, was im Augenblick da in Frage kommt.
Albanien machen es zum Beispiel die Italiener.
Ja, das versucht man mit Albanien zu machen. Wenn Albanien in die Europäische Union aufgenommen wird, wird das sofort hinfällig, weil es dann Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union gibt. Und dann natürlich, dass auch kein Drittland mehr ist. Mit dieser Lösung wird man bisher zahlenmäßig das Problem nicht lösen. Man kommt um eine Sicherung der Außengrenzen nicht herum. Das muss man sich einfach vor Augen halten.
Herr Häusler, was sagen Sie zu dieser Drittstaatenlösung? Und vor allen Dingen, trauen Sie Ihrer Partei zu, da in den möglichen Koalitionsverhandlungen so hart zu bleiben, dass sie auch sagt, egal wer mit uns koaliert, das ist Pflicht, dass wir die bekommen?
Ich denke, wenn wir da nicht hart bleiben, dann war es die letzte Bundestagswahl, wo wir Koalitionsverhandlungen realistisch haben werden. Also das muss so sein. Da müssen wir hart bleiben. Das muss die Bedingung für eine Koalition sein. Wobei wir natürlich auch auf die absolute Mehrheit hoffen oder Schwarz-Gelb. Und ich persönlich könnte mir auch eine Minderheitsregierung vorstellen. Aber
müsste man trotzdem eine Mehrheit dazu finden.
Man müsste es trotzdem finden, aber ich denke, dass man da einfach einen Wettbewerb der Ideen sozusagen hat und natürlich auch gerne die SPD oder auch die Grünen ihre Ideen unterbringen möchten oder auch die FDP. Wer weiß, vielleicht auch die Freien Wähler, BSW. Und man da eben dann letztendlich einfach einen Wettbewerb und dadurch eigene Ideen unterbringen kann. Und ich
eine Partei haben Sie jetzt nicht genannt, die wahrscheinlich bei diesem Programm blind mitstimmen würde?
Also ich denke, die AfD hat in vielen Teilen einfach Positionen, die ich persönlich überhaupt nicht mittragen kann. Das ist das Verhältnis zu China, das ist das Verhältnis zu Russland und es ist auch das Verhältnis zu unseren NATO-Partnern, wo ich denke, daran hängt es am Ende, dass also für mich diese Partei überhaupt nicht wählbar ist. Und dann kommen noch die ganzen Politiker, die die haben dazu, die für mich auch einfach teilweise diese Ideologien, die da vertreten werden, ich mag mich damit eigentlich gar nicht beschäftigen, weil es teilweise so abwegig ist, wenn man da mal wieder auf Twitter drüber stolpert.
Wenn Sie eine Minderheitsregierung eingehen würden, dann müsste man doch auch von denen mitgetragen werden.
Ich hätte gerne eine Brandmauer der Sachthemen. Heißt,
das heißt, bei manchen Themen werden Sie...
Genau, wir sagen, wir können zum Beispiel jetzt hier Ideologie der AfD teilweise, was da eben ist, also ich weiß, was Maximilian Krah zum Beispiel erzählt, das können wir nicht mittragen. Da wird es keinerlei Zusammenarbeit geben. Das Gleiche gilt für Ukraine, Russland, China und natürlich auch zur NATO-Partnerschaft und auch die CDU ist eine europäische Partei für die EU, wobei ich denke, dass es da auch gewisse...
Wenn wir jetzt bei der Brandmauer der Sachthemen sind, welche Sachthemen wären dann Ihrer Meinung nach innerhalb der...
Also zum Beispiel Genderpolitik, Identitätspolitik wäre so ein Beispiel. Ich denke, da kann man definitiv mit der AfD reden.
Okay.
Weil ich meine, wir haben zum Beispiel in Thüringen, meine ich, war das, haben wir ja schon zusammen abgestimmt, nicht zusammen verhandelt. Aber
die Grundsteuersenkung.
Ja, aber auch solche Themen, wo es einfach darum geht, quasi die Bürger zu entlasten und so weiter und eben sinnvolle Politik fürs Land zu machen, wo man dann nicht sagt, wir haben jetzt hier Angst vor irgendeiner Partei, weil ich denke, das ist auch wieder der Punkt. BSW ist auch eine total linke Partei mit Mitgliedern, die davor in der SED waren und da eben quasi die Partei der Mauerschützen gestützt haben. Also
eine Minderheitsregierung wäre allerdings das Ende der Brandmauer. Also das muss man ganz klar sagen, weil die Union nicht erklären könnte, wenn sie eine Mehrheit mit der AfD hätte, dass sie die nicht nutzt. Also beispielsweise eben bei Abschiebungen oder ähnlichen Geschichten. Und dann kommt natürlich ein bisschen dazu, man kriegt nicht Geschenke in der Politik. Das heißt also, irgendwas müsste man zurückgeben und dann müsste man das halt aushandeln. Aber vielleicht wäre das eine Variante, um auch die AfD ein Stück weit zu entzaubern. Aber ich glaube, davon ist die Union meilenweit entfernt.
Ich glaube auch nicht, dass es realistisch ist, um ehrlich zu sein. Aber es wäre was ich mir manchmal wünschen würde.
Träumen darf man immer. Frau Nitschke, jetzt haben wir einen sehr politiktheoretischen Kurs gefahren. Wie sehen Sie das eigentlich?
Ich kann da eigentlich zu ganz wenig sagen, weil ich da...
Ja, aber finden Sie, haben wir ein Problem mit Abschiebungen und Migration oder kriminelle Migranten,
die... Ja, dazu hätte ich eher eine Frage. Was zählt denn als schwere Straftat?
Also, wir haben im Antrag zum Beispiel Verbrechen gegen die körperliche Unversehrtheit genannt, gegen die sexuelle Selbstbestimmung, gegen die Religionsfreiheit. Wobei das natürlich auch, wie schon gesagt, ein Grundsatzprogramm ist. Da steht, was da drin steht, steht am Ende nicht unbedingt im Gesetz, sondern es geht darum, Grundsätze festzulegen. Heißt, wenn jetzt einmal jemand beleidigt sozusagen, dann ist das kein Grund. Aber wenn wir uns das, wir
dürfen
uns
auch nicht... Ich übersetze mal Körperverletzung.
Nee, das habe ich schon verstanden.
Bei der 10. Beleidigung ist halt auch mal Schluss. Dann, wir brauchen uns nicht ausnutzen lassen. Ich meine, wir geben den Leuten hier freiwillig Schutz sozusagen. Und
Ja, das verstehe ich schon. Ich habe da jetzt nur nicht ganz verstanden vorher, wie das denn aufgeführt werden soll, weil man muss ja auch irgendwo noch Unterschiede machen. Wer zählt dazu, wer zählt nicht dazu? Es wird immer, auch das sind auch wir Deutsche, wir sind ja auch nicht frei von Schuld zu sprechen. Wie soll das denn auch mit den Deutschen funktionieren? Die kommen dann einfach nur ins Gefängnis? Oder?
Ja, genau. Deutsche dürfen wir letztendlich nicht abschieben, nachdem sie die deutsche Staatsbürgerschaft haben.
Die jetzige Rechtsprechung ist tatsächlich so, dass man auch in Serie eine ganze Reihe minderschwerer Straftaten begangen haben kann. Das ist noch kein Abschiebegrund. Also da gibt es schon einen Riegel. Also man kann jetzt nicht wegen Schwarzfahrens abgeschoben werden. Also das ist eher sehr großzügig, die Regelung jetzt. Aber die Gefängnisse sind ohnehin voll. Also selbst als Deutscher ist man inzwischen mit Beugehaft oder ähnlichen Geschichten sehr, sehr schwer dran. Also auch bei Schwarzfahren wird nicht mehr so ohne weiteres weggesperrt. Man will das eher legalisieren.
Aber auch ohne Begehen einer Straftat gäbe es genug Ausreisepflichtige, die es eigentlich...
Ja, weil einfach die Asylgründe nicht gelten. Das Problem ist dann eben auch wieder, dass etliche Länder nicht zurücknehmen, an die wir allerdings dann gleichzeitig oftmals auch Entwicklungshilfe zahlen. Und dann gibt es immer das Argument, ja, die Entwicklungshilfe zu streichen, das trifft dann die Ärmsten und das kann man doch nicht zum Druckmittel der Politik machen. Also da gibt es schon eine Verquickungs... Geschichte, die müsste man irgendwann mal aufbrechen, also, weil das
ja, auf ich finde Dauer auch, man kann das machen, deshalb habe ich es auch bei uns in den Antrag geschrieben. Genau das fordern wir, dass wir quasi es gibt ja zwei Hauptgründe, nenne ich es jetzt mal auf Bundesebene, die dann die Abschiebung, die Länder initiieren sollen, verhindern. Das sind fehlende Dokumente für die Flüchtlinge, damit einhergehend, dass die Identitätsfeststellung nicht funktioniert. Mhm. Da müssen wir mit den Ländern zusammenarbeiten, mit den Herkunftsstaaten, und das ist der erste Punkt, da muss Druck ausgeübt werden, diplomatisch.
Die Nicht-Kooperation bei der Identitätsfeststellung könnte eigentlich ein Grund für eine Ausweisung sein. Also wer hierher kommen möchte und nicht kooperiert und sagt, wer er eigentlich ist und woher er kommt, da kann dann der Wunsch auch nicht so dringend sein.
Ja, das natürlich, klar. Aber dann fehlt ja trotzdem am Ende noch der Reisepass und so weiter, wenn der weggeworfen wurde. Da muss das Land ja auch kooperieren, deshalb da der diplomatische Druck.
Herr Häusler, mich würde noch interessieren, wir haben den Punkt, glaube ich, verstanden. Ich möchte noch einmal ganz kurz zurückkommen zur Ausgangssituation. Sie haben dafür geworben, den Begriff reinzunehmen, vor allen Dingen mit diesem T-Shirt. Das hat für einen kleinen Skandal gesorgt. Zumindest haben da sehr viele auf Sie eingeprügelt, vor allem in den sozialen Netzwerken. Was hat man Ihnen gesagt, auch in Ihrer Partei? Wo ist das Problem mit dem Begriff?
Das wurde mir eigentlich gar nicht gesagt, was jetzt das Problem mit dem Begriff ist, beziehungsweise es gab eine Gegenrede auf dem
Bundesparteitag. Was ist das Problem mit Ihrem T-Shirt?
Mit dem T-Shirt? Viele
Menschen? Ich glaube, das ist gar... Sie anhören als Anfeindungen?
An Anfeindungen für das T-Shirt aus der Partei gar nicht. Wenn es da Kritik gab, war die sachlich. Jetzt auf Twitter, Beleidigungen diverser Art, natürlich auch Nazi, weil das ist ja so, die Standardbeleidigung war auch mit die häufigste. Ich glaube 97 Mal oder sowas alleine in 7 Tagen. Dann auch Gewaltandrohungen verschiedenster Art, auch mit Aufforderungen, Attentate zu begehen.
Und das alles nur, weil sie eigentlich was fordern, was selbst der Kanzler ganz groß im Spiegel fordert.
Das ist wahrscheinlich einfach zu provokant, wenn man damit offen unterwegs ist. Aber genau das sollte die CDU auch nutzen, dass wir da eben diese Aufmerksamkeit bekommen mit einem Thema, was ganz normal ist. Wer hier sich überhaupt nicht benehmen kann, kann nicht hier bleiben.
Also was ich bei dem Thema nicht verstehe, diese Abschiebung, haben wir gesagt, das bringt nichts, wenn permanent Tausende reinkommen und dann werden ein paar Dutzend abgeschoben. Ja?
Sondern das sind ca. 350.000 pro Jahr, die kommen, und 16.430 waren sie im letzten
Jahr. Deswegen, das Grundproblem liegt, dass zu viele kommen. Und zwar in die sozialen Sicherungssysteme einwandern wollen. Und zwar, es gibt ja Beispiele, die Dänen zum Beispiel, die haben das gelöst. Warum versuchen wir das Rad einfach mal neu zu erfinden und sagen nicht einfach mal, wir kopieren das dänische Modell. Auch die Polen, finde ich, die machen es gar nicht schlecht. Die waren sehr großzügig bei Aufnahmen von Ukrainern, da gibt es sehr viele, aber die haben gesagt, diese Massenzuwanderung aus Afrika und arabischen Staaten, die wollen wir nicht haben. Also es gibt viele Länder, und das, was mich ärgert, ist, man hört es in jeder Sendung immer, dass ein Politiker sagt, wir wollen keine einfachen Lösungen. Also erstens, was ist schlechter an einer einfachen Lösung? Jeder Ingenieur sucht einfache Lösungen. Ja? Und die einfachen Lösungen, die gibt es ja auch in anderen Ländern. Kopiert doch einfach Dänemark, und dann müssen wir uns über Abschiebung gar nicht mehr so viel Gedanken machen, wenn einfach die Massenzuwanderung, ich bin für Zuwanderung von qualifizierten Leuten, da braucht man sogar eine ganze Menge, aber nicht Zuwanderung in die Sozialsysteme, das ist unser Thema, das eigentliche.
Ja. Frau Nitschke, wir kommen zu Ihrem Thema für heute.
Okay.
Bitte, das ist Ihre Kamera.
Also ich bin dafür, dass gerade Familien, die arbeiten, mehr Unterstützung vom Staat kriegen sollten. Gerade arbeitnehmende Familien müssen Betreuungskosten selber zahlen, müssen Kita-Kosten generell das Essen selber tragen, werden nicht vom Jobcenter gefördert. Bildung und Teilhabe bekommen nur wenige Menschen, die da auch auf Anspruch haben. Ist man 1 Cent drüber über den Anspruch, bekommt man diese Förderung nicht. Und deswegen bin ich dafür, dass nicht nur Bürgergeldempfänger unterstützt werden sollten, sondern alle Familien.
Mhm. Frau Nitschke, Sie sind bekannt geworden durch die Artikel, unter anderem auch in der Bild-Zeitung. Ich spare 1.000 Euro im Monat mit Bürgergeld. Das konnten viele kaum glauben. Sie haben auch Ihre Aufstellung gezeigt, Ihre genaue Kalkulation. Da gab es auch ein paar Posten, wo ich selbst verwundert war. Ich glaube, das Sky-Abo Ihres Mannes ist, ja, ist nicht schlecht. Aber wie sehr müssen Sie trotzdem aufs Geld achten, Sie persönlich?
So persönlich, wir achten eigentlich grundsätzlich aufs Geld. Wir schauen, was wir ausgeben und planen das auch. Also ich plane das hauptsächlich. Wir müssen aber auf nichts verzichten durch diese ganzen Planungen. Ich bin selber aus einer Hartz-IV-Familie. Meine Eltern haben beide Hartz-IV bezogen und da blieb nie was für uns als Kinder. Also ich habe noch 5 weitere Geschwister und wir mussten immer zurückstecken. Es war nie irgendwie Geld da, um zu sagen, okay, ich möchte mit meinen Freundinnen in die Stadt fahren oder Sonstiges. Und ich möchte das komplett anders machen. Deswegen stecken mein Mann und ich viel zurück. Mhm. Wir haben einige Posten, die sind für uns, aber hauptsächlich legen wir das Geld für die Kinder zur Seite.
Mhm. Sie haben zuvor in einem Getränkemarkt gearbeitet, ja, und haben jetzt mehr, als Sie damals hatten, als Sie dort gearbeitet haben.
Das liegt aber auch daran, dass ich zu dem Zeitpunkt Teilzeit gearbeitet habe. Da war ich alleinerziehend mit meiner Tochter und konnte halt nicht mehr verdienen durch die Teilzeitstelle.
Mhm. Und sehen Sie da einen Fehler im System, wenn Sie jetzt mehr Geld haben als damals, als Sie Teilzeit gearbeitet haben, werden die Anreize falsch gesetzt?
Also ich bin ganz klar der Meinung, damals hatte ich einen Mindestlohn von 9,81 Euro oder so. Mhm. Es ist auf jeden Fall der falsche Ansatz, jedes Mal das Bürgergeld zu erhöhen und zu sagen, gerade für Familien, also für Einzelpersonen spreche ich jetzt gar nicht, weil die haben tatsächlich an dem Geld zu knabbern. Das kriege ich auch in meinem Social-Media-Umfeld mit. Aber gerade Familien, die haben teilweise Bildung und Teilhabe, die bekommen zweimal im halben Jahr Schulgeld pro Kind. Ich glaube, das sind insgesamt im Jahr 192 Euro pro Kind. Klassenfahrten bezahlt und alles, was sich ein Arbeiter selber quasi für seine Kinder leisten muss. Und ich finde, das ist ein falscher Anreiz, Leute wieder in Arbeit zu bringen, wenn man ständig irgendwas erhöht oder noch zusätzlich fördert.
Sie haben 4 Kinder. Wie viel könnten Sie eigentlich tatsächlich arbeiten?
Oh, das ist schwer zu sagen. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass alle meine Kinder bis 16 Uhr in Betreuung sind, von 8 bis 16 Uhr, ich könnte 8 Stunden arbeiten gehen. Dadurch, dass mein Mann Gleitzeit arbeitet, also in seiner Umschulung durch das Jobcenter, habe ich auch die Möglichkeit, 8 Stunden zu arbeiten.
Mhm. Was bekommen Sie eigentlich für Reaktionen? Also gibt es irgendwie Ärger vom Amt, so nach dem Motto, jetzt verrat doch nicht die ganzen Tricks oder irgendwie sowas? Oder?
Tatsächlich gar nicht.
Ah. Mhm.
Also ich sag mal, mein Mann hatte tatsächlich mit unserem Sachbearbeiter mal telefoniert und es war auch schon mal im Gespräch, solche Schulungen zu geben, wenn ich ein Kleingewerbe hätte.
Ah. Mhm. Aber das ist natürlich wirklich ein extrem wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen. Das sogenannte Abstandsgebot, das klingt immer irgendwie sehr technisch, aber wenn man erstmal raus ist aus dem Bezug von Transferleistungen und was selbst verdient, dann brechen eben auch sehr schnell alle anderen Förderungen weg und gerade für Kinder Klassenfahrt oder sowas, das sind dann 200 Euro oder sowas, dann zahlst du das selbst und dann ackerst du, um das zu kriegen und dann steigen im nächsten Jahr die Beitragsbemessungsgrenzen für die Krankenkasse. Und zack, hast du wieder nur wenig im Portemonnaie. Und das ist einfach eine blöde Geschichte, weil einfach am unteren Ende die Förderungen sehr umfassend sind und auch man ja durch die Steuerstaffelung bis 15.000 Euro überhaupt gar keine Steuern bezahlt. Und dann auf einmal setzt das ein und da gibt es eigentlich keinen großen Anreiz zu sagen, ich hänge mich jetzt richtig rein, weil wenn man dann mehr verdient, springt die Steuerprogression an und dann wird das wieder runtergesteuert. Ja. Also ist schon bitter.
Es gibt ja die ganzen Berechnungen, die sagen, es zahlt sich immer aus zu arbeiten und nicht Bürgergeld zu empfangen. Aber die Kehrseite davon ist, das gilt nur, wenn man nebenbei auch diverse Stützen und Förderungen beantragt. Ansonsten ist man da schnell drinnen. Und dann muss man schon fragen, Herr Zittelmann, haben wir ein System, das so ein bisschen diesen Anreiz tatsächlich für sich selber zu sorgen oder mehr zu arbeiten, das einfach nicht fördert?
Ja, ich meine, das Problem, wo gar nicht drüber gesprochen wird, ist ja, man vergleicht mal, wie viel verdient einer irgendwo mit einer einfachen Arbeit und wie viel hat er im Bürgergeld. Aber viele, die Bürgergeld bekommen, die arbeiten ja durchaus nebenher, aber Schwarzarbeit, ja. Der eine schneidet die Haare, der andere der malert, ja. Der dritte verkauft vielleicht ein bisschen Haschisch, ja? Also jetzt mal, die Leute gibt's ja auch. Aber es ist doch, die vierte, die putzt vielleicht irgendwo, ja. So, und wenn ich jetzt mit ein paar Stunden Schwarzarbeit plus Bürgergeld wesentlich mehr habe als derjenige, der 40 Stunden hart malocht, dann kann ich es den Leuten nicht mal übel nehmen, sondern ich nehme es dem Staat übel, weil der verhält sich eigentlich vernünftig. Wenn ich die Wahl habe, mit vielleicht 5-6 Stunden Schwarzarbeit in der Woche deutlich mehr zu haben als derjenige, der eine harte Arbeit 40 Stunden macht, dann muss ich sagen, ich kann diesen Menschen absolut verstehen, aber ich kann den Staat nicht verstehen, der solche Fehlanreize setzt. Das ist doch das eigentliche Problem.
Ja, definitiv. Leistung muss sich wieder lohnen. Also man muss einen Abstand haben zwischen wirklich 40 Stunden Lohnarbeit und Bürgergeld. Und gerade auch, wenn Leute arbeiten können, heißt die wirklich einfach nur zu Hause sitzen, nichts tun und es auch wirklich gar keinen Grund gibt, eben zu Hause zu sitzen, wenn nichts Körperliches dagegen spricht, nicht die Betreuung der Kinder, dann kann es doch nicht sein, dass wir diese Leute so umfassend unterstützen.
Die CDU will ja das Bürgergeld in der Form abschaffen.
Richtig.
Was wollen Sie dann ändern? Wo soll der Anreiz?
Also ich persönlich würde definitiv die Leute unterstützen, die es brauchen, weil sie körperlich eingeschränkt sind, geistig eingeschränkt sind, was man da auch immer hat, was aber auch tatsächlich realistisch ist, wo es tatsächlich dazu führt, dass man arbeitsunfähig ist. Und ich finde, da kann man auch mehr zahlen, damit da ein besseres Leben möglich ist. Aber die Leute, die wie gesagt nicht, die Leute, die arbeiten können, denen braucht man nicht so viel Geld zahlen.
Ja, aber wie wollen Sie das sozusagen
ausfiltern?
Also ich nenne Ihnen jetzt die Zahlen. 5,5 Millionen Menschen beziehen in Deutschland Bürgergeld. Davon sind 1,5 Millionen Kinder, also Kinder unter 15 Jahren, die können nicht arbeiten. 800.000 sind bereits erwerbstätig, klassische Aufstocker. Die können einfach von dem, was sie verdienen, nicht leben. Müssen aufstocken. 1,6 Millionen stehen dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung. Wie Sie beschrieben haben, die können entweder nicht arbeiten aus Krankheitsgründen oder sind in einer Ausbildung, Studium, Kindererziehung. Wir reden hier von 1,6 Millionen Menschen, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen würden.
Also das ist nur mehr ein Bruchteil da. Ich denke, dass wir gerade an diese Leute ran müssen. Also wer jetzt aufstocken muss, der leistet ja trotzdem was. Er tut was dafür, dass er mehr Geld hat. Und wenn es halt nicht reicht, dann ist es ja auch irgendwo nett, dass man eben da dann eben die, dass man aufstockt zu einem Minimum, was dann eben ein Leben ermöglicht, ein anständiges, aber trotzdem ist da ja eine Leistung vorhanden. Aber ich würde das ausfiltern zum Beispiel, indem man einfach mal sagt, grundsätzlich geht man davon aus, dass jemand arbeiten kann und er muss erstmal nachweisen, dass er nicht arbeiten kann.
Und dann die Sanktionen sanktionieren.
Fordern und fördern.
Und wie dann noch fördern, das ist so ein bisschen der Aspekt, der mir noch fehlt, die Karotte. Sowas wie, wir fangen erst später an, Lohn zu besteuern, sodass also, dann die Leute irgendwie...
Ich finde die Idee von Carsten Lindemann mega, also 40 Stunden Arbeit, alles, was man drüber leistet, also Überstunden nicht zu besteuern. Ich fand es auch gut, wenn Rentner zum Beispiel, die nebenher noch arbeiten, sich die Rente aufstocken, nicht besteuert werden. Ja, also ich denke, dass wir einfach grundsätzlich dafür sorgen müssen, dass am Ende beim Bürger mehr Geld ankommt und der Staat nicht zu viel einsteckt.
Weil eine prima Idee mit den Überstunden. Ich fange gleich mit den Überstunden an und lasse die anderen weg.
Aber egal. Das ist ein bisschen für Wirtschaftsimpuls hilft, glaube ich.
Nein, aber ich meine, das ist ja der richtige Impuls. Und das andere Problem, was auch in dem Bürgergeld mit drinsteckt, ist das Riesenrisiko bei den Nebenkosten für Wohnen und Energie. Mhm. Und es gibt halt viele, die sagen, Bürgergeld ist gar nicht so wichtig für das, was ich restlich im Leben habe. Das kann ich auch mit einem Nebenjob irgendwie mal unauffällig nebenbei verdienen. Aber das Problem ist, ich kann schwer abfedern, wenn die Energiepreise plötzlich wieder nach oben springen oder die Mieten dermaßen steigen, dann kann ich das ist das im Wohngeld mit drin. Und wenn ich frei arbeite und nur ein kleines Gehalt habe, dann muss ich eben gucken, dann bleibt mir fast gar nichts mehr zum Leben. Dann kann man dann wieder zum Amt gehen und kann sagen, ergänzendes Wohngeld, muss man wieder viel ausfüllen. Das ist ein Riesenproblem. Aber der Anreiz ist in der Tat nicht groß genug. Und ich glaube, eine schärfere Befristung, die einfach auch klar macht, das ist für den Übergang Und es ist nicht dafür da, davon zu leben, sondern es ist dafür da, wir helfen dir, wenn du in der Not bist. Aber du hast ja jetzt 3 Monate, 5 Monate, ein halbes Jahr, was weiß ich. Es kommt ja vorher auch noch das Arbeitslosengeld 1, wenn man eingezahlt hat vorher, um dir einen neuen Job zu suchen. Und du hast hier die Frist, die hast du vor Augen. Guck doch mal. Und im Augenblick ist der Arbeitsmarkt tatsächlich so, dass man da durchaus irgendwas findet. Und ich kann mich an Zeiten erinnern, wo wir eine Arbeitslosigkeit von, weiß ich nicht, 5-6% hatten oder noch höher. Und da war es wirklich wie verrammelt. Dann musste man wirklich Klinken putzen, um irgendeinen Job zu finden. Das ist im Augenblick nicht so.
Frau Nitschke, was wären Ihrer Meinung nach Anreize, die ziehen könnten?
Erstmal auf jeden Fall Druck. Vielleicht mehr Förderung. Druck? Ja, natürlich. Auch zu sagen, okay, es ist ja quasi ein Vertrag, den man mit dem Jobcenter hat. Ich muss was leisten, damit ich etwas bekomme. Genauso wie bei der Arbeit auch. Und wenn ich diese Leistung nicht bringe, indem ich Bewerbungen schreibe oder Eigeninitiative ergreife, mir was suche, natürlich sollte das dann auch dementsprechend gekürzt oder gestrichen werden. Ich finde aber auch, das Jobcenter muss mehr fördern. Ich finde es ganz gut, die haben das bei meinem Mann gemacht. Er hat gesagt, ich möchte dies und das, haben ihn eine Umschulung schmackhaft gemacht, die er jetzt 3 Jahre macht. Die Firma, in der er arbeitet, hat keine Kosten für ihn. Das übernimmt das Jobcenter, weil selbst mit seinem Ausbildungsgehalt müssten wir aufstockend Bürgergeld beantragen. Und ich finde, es muss mehr auf die Leute einzeln eingegangen werden. Viele, die im Bürgergeldbezug landen, sind erstmal tief in einem schwarzen Loch drinne, mit Scham oder das Selbstwertgefühl ist halt stark gesunken. Und ich finde, da muss mehr passieren, dass diese Menschen auch wieder rauskommen, wieder Freude haben und Motivation kriegen, wieder Arbeit zu finden.
Ihr Mann? Was macht der genau für eine Ausbildung?
Das ist eine, ich habe es jetzt schon wieder vergessen.
Fachinformatiker für Systemintegration.
Genau, Fachinformatiker für Systemintegration.
Okay, das klingt gut. Welche Abwägungen gehen in Ihnen vor, wenn es um Sie geht, ob Sie einen Job annehmen oder nicht, ob es sich tatsächlich auszahlt? Woran denken Sie da? Was sind da so die Dinge, worauf Sie Wert legen?
Im ersten Fall würde ich erstmal alles annehmen. Man kann sich hocharbeiten, man kann sich währenddessen, man einen Job angenommen hat, weiter umschauen, was Besseres suchen, aber erstmal etwas haben und wieder vielleicht in diesen Arbeitsalltag reinkommen. Und ich würde so lange suchen, bis ich sage, okay, das vom Gehalt passt mir. Man muss sich ja auch selber verkaufen können und man muss auch sagen können, okay, ich bin es dieser Firma wert, dass die mir, weiß ich nicht, 17 Euro Stundenlohn zahlen. Vielleicht sogar mit Weiterbildungen, Zusatzqualifikationen. Das kann man sich auch, selbst wenn man arbeitet, vom Jobcenter fördern lassen.
Herr Zittelmann, jetzt ist eine neue Studie rausgekommen. Die SZ hat darüber berichtet. Bürgergeld senkt den Anreiz zum Arbeiten. Sehen Sie das? Hat Sie das überrascht, sagen wir es mal so?
Nee, ich meine, das weiß ja auch jeder. Ich muss dazu sagen, einer meiner besten Freunde, der arbeitet im Jobcenter und erzählt mir immer davon. Und er sagt, das, was man so im Fernsehen immer hört oder was die Politiker sagen, das sind alles Leute, die wollen händeringend unbedingt arbeiten. Und es sind nur ganz wenig, angeblich 18.000 in Deutschland, die das nicht wollen. Er sagt, das ist völlig an der Realität vorbei. Das sind sehr viele, die einfach sagen, und ich verstehe die Menschen, ich habe auch gar nichts gegen die, die sagen, das lohnt sich für mich nicht zu arbeiten. Ja, ich nehme lieber das Bürgergeld. Wie gesagt, keine Kritik an diesen Menschen, die verhalten sich so, wie Ökonomen sagen, nach dem ökonomischen Prinzip, mit wenig Aufwand das Maximale zu bekommen. Also eigentlich von dem Standpunkt aus vernünftig, aber von dem Staat nicht. Und dann, wie gesagt, bitte auch nicht eins vergessen, ich habe die Zahl vorhin schon mal genannt, aber die wird immer in dieser Diskussion unterschlagen. 65% der Bürgergeldbezieher haben Migrationshintergrund. Ja? Das heißt, sie sind nicht die typische Bürgergeldempfängerin, die hier sitzt, sondern das sind viele Leute, die auch schon deswegen nach Deutschland kommen. Und auch die kann ich verstehen, wenn ich in Armut lebe in irgendeinem Land. Und dann gibt es da ein Land, da komme ich hin und bekomme ohne Arbeit eine Wohnung, die viel schöner ist und alles, ja. Da würde ich doch auch hingehen in das Land. Auch für die Leute habe ich Verständnis. Aber natürlich kann, Sie haben ja selbst die Kosten gesagt, die jedes Jahr dadurch entstehen, kann der Staat das nicht leisten.
Abschließend, Ralf, noch an dich die Frage. Hat Frau Nitschke nicht einen Punkt, wie sie es am Anfang gesagt hat, dass wir zu sehr Sozialleistungen ausschütten an Einzelpersonen und Familien gleichzeitig zu wenig fördern? Müssten wir nicht eigentlich Leute wie Frau Nitschke mit 4 Kindern deutlich mehr unterstützen und individuelle Arbeitslose vielleicht ein Ticken weniger?
Also ich glaube, gerade Familien und Bedarfsgemeinschaften kommen eigentlich ganz gut mit den bisherigen Sozialtransfers aus. Für Einzelstehende ist es je nach Lebenshaltungskosten in den jeweiligen Städten sehr, sehr unterschiedlich. Das muss man sich übrigens auch mal klar machen, dass die Sozialämter in München auch die Münchner Mieten mitbezahlen, wenn man bezugsberechtigt ist. Und die zahlen dort gigantische Summen. Das fällt eben auch, schlägt auch zu Buche. Aber es steht und fällt mit der Zielgenauigkeit, dass man wirklich es auf die Leute begrenzt, die es nötig haben und denen man auf die Beine hilft und nicht denjenigen, denen man sozusagen das Leben finanziert. So sind Sozialleistungen eben nicht gedacht.
Ich meinte damit eher auch generell Unterstützung für Familien. Ich meine, Kinder kosten viel Geld und es, also, auch wenn beide berufstätig sind,
Da kommt man ja zwangsläufig bei der Kindergrundsicherung von Lisa Paus heraus. Und das ist eben das ganz große Problem. Frau Paus möchte eigentlich die Kinder einfach mit der großen Geldgießkanne irgendwie herauspäppeln. Es gibt tatsächlich ein Problem, wenn in Bedarfsgemeinschaften beispielsweise die Waschmaschine kaputt geht und dann geht das Kindergeld eben auch mit für die neue Waschmaschine drauf. Man kriegt auch Haushaltsgeräte, aber eben nur mit extra Antrag, und das ist nicht ganz einfach. Und wenn man gerade eins hatte, ist es schwierig. Und also es gibt da diverse Geschichten, die verhindern, dass das Geld wirklich bei den Kindern ankommt. Aber der Instrumentenkasten auch für Kinder ist nicht klein. Frau Paus möchte das Ganze irgendwie fusionieren, weil sie sagt, alles ist zu kompliziert. Aber es gibt zum Beispiel ein Teilhabepaket. Man kann sich die Kosten für Musikunterricht, man kann sich die Kosten für Sportvereine, das kann man sich alles wiederholen, bis hin zu Nachhilfeunterricht. Man muss es nur tun. Und da sind wir natürlich bei einem Grundsatzprinzip des Sozialstaates. Man kann den Menschen nicht einen Rest an Eigenbeteiligung abnehmen, weil das wäre wirklich gegen das jedes Leistungsprinzip. Ich muss schon irgendwo hingehen und muss sagen, es gibt Geld, aber ich möchte es gern haben.
Frau Nitschke, was sagen Sie dazu?
Also erstmal würde ich dazu sagen, dass ganz klar alle Familien, gerade die Leute, die arbeiten gehen und Kinder haben, die gehen doch hauptsächlich nur für die Betreuungskosten arbeiten. Ich sehe das selber in meinem Umfeld. Und ich finde, die sollten natürlich dementsprechend auch mehr unterstützt werden. Es gibt Bundesländer, da sind die Betreuungskosten kostenlos, aber nicht in allen. Und da ist halt auch meine Frage, warum kann man das nicht einheitlich in Deutschland einführen, dass gerade diese Betreuungskosten für alle gleich geregelt sind. Es kann ja nicht sein, dass, weil der eine 54.000 Euro zahlt, 500 Euro pro Kind monatlich Kita-Kosten bezahlt.
Ja, das ist natürlich eine schwierige Geschichte. Wenn man wenig verdient, kann ich das nachvollziehen. Wenn man gut verdient, kann man das schon bezahlen. Aber da ich selbst Betroffener war bei drei Kindern, habe ich das immer gut erlebt. Also immer, wenn ich ein bisschen mehr verdient habe, stiegen dann auch immer die Betreuungsaufwendungen, sodass das, also ich war eigentlich immer am Zahlen. Wenn ich gleich verdient hätte, wären die Bücher übernommen worden. Aber da ich mehr verdient habe, habe ich dann die Bücher wieder gezahlt und die Klassenfahrten. Man macht das gerne. Also muss man auch sagen, also ist jetzt nicht so. Also ich bin sehr glücklich, dass ich das kann und dass ich auch Nachhilfe und Ähnliches mit meiner Arbeit habe finanzieren können. Und als es mal knapp war, auch das gab's, habe ich geguckt, dass ich neben der normalen Arbeit noch andere Jobs gemacht habe, um das zusammenzukriegen. Aber man ist, also ich war immer dankbar dafür, dass ich die Chance hatte, für meine Familie und für die Kinder arbeiten zu können. Bei manchen reicht das dafür ja nicht.
Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass Bildung...
Es tut mir leid, ich muss hier leider einen Punkt machen. Auch unsere Zeit ist begrenzt. Herr Zittelmann hat ein neues Buch rausgebracht. Das ist heute rausgekommen. Es heißt Weltreise eines Kapitalisten. Hat uns aber ein anderes Thema heute mitgebracht. Nämlich ihn regt eine auf, die definitiv keine Kapitalistin ist. Nämlich Ulrike Herrmann. Bitte, Herr Zittelmann.
Ja, Ulrike Herrmann. Also wer öfters mal Talkshows guckt, der kennt sie. Das letzte Mal war sie gestern wieder bei Maischberger, einer der häufigsten Gäste in Talkshows. Ulrike Herrmann arbeitet bei der Taz, wird überall als Wirtschaftsexpertin verkauft. Was will die? Sie sagt, wir müssen den Kapitalismus abschaffen, wir müssen eine Planwirtschaft einführen. Fliegen soll komplett verboten werden, Autofahren soll auch komplett verboten werden. Es darf nichts mehr neu gebaut werden in Deutschland. Sie sagt, wir haben genug Wohnungen. die eine größere Wohnung haben, die sollen halt was von abgeben. Das heißt, die Wohnungen müssen umverteilt werden. Und niemand soll mehr als 2500 Kalorien am Tag essen. Sie hat auch eine genaue Vorstellung, wie viel 7 Gramm rotes Fleisch sind auch erlaubt. Also da hat sie ganz genaue Vorstellung. Also Planwirtschaft, Rationierung. Und ich meine, dass jetzt jemand solche abstrusen Ideen hat, das ist so, die soll auch von mir aus ihre Bücher dazu schreiben. Aber dass die praktisch permanent in den Talkshows die Gelegenheit hat, diese Sachen zu erzählen, wo wir tolle Ökonomen haben, eigentlich richtige Ökonomen, ja, zum Beispiel den Professor Kurz vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel oder den Hans-Werner Sinn, die sieht man kaum im Fernsehen, aber die Frau Herrmann, die ist Dauergast bei Maischberger oder bei Lanz oder im Presseclub, und das zeigt zwei Dinge. Erstens zeigt es, dass also dieser Linkstrall von ARD und ZDF. Ja. Es zeigt aber auch die komplette geistige Verwirrtheit, die wir in Deutschland haben. Wir haben einen Wirtschaftsminister, der ist Kinderbuchautor. Früher hatten wir mal einen Wirtschaftsminister, Ludwig Erhard. Der hat ein tolles Buch geschrieben, Wohlstand für alle. Der war ein ausgewiesener Wirtschaftswissenschaftler, der Erhard. Jetzt sagt die Ulrike Herrmann, der Erhard war ein Ahnungsloser. Ja? Also von dem hält es überhaupt nichts.
Dafür hat er den Wohlstand geschaffen.
Ja? Also und damals ist der Wohlstand geschaffen worden unter Ludwig Erhard.
Wie möchte
und
er das Gegenteil?
Ja, sie kritisiert höchstens den Habeck noch, dass er nicht genügend Degrowth macht. Wie gesagt, dass solche abseitigen Meinungen auch vertreten werden. Alles in Ordnung, jeder soll seine Meinung vertreten. Aber dass die Dauergast ist und dass die guten Leute, die wir haben, die auch wirklich Ahnung haben von Wirtschaft, dass die nicht mehr zu Wort kommen, also das zeigt doch, dass in Deutschland hier eine Menge schiefläuft.
Bisschen zur Verteidigung von Ulrike Herrmann muss ich dazu sagen, sie wird meistens als Wirtschaftsjournalistin vorgestellt, also nicht als Wirtschaftsexpertin. Und dann muss man doch sagen, verglichen zu vielen anderen, die ihre Position vertreten oder die Klimaneutralität anstreben, ist doch Ulrike Herrmann wenigstens eine, die ganz ehrlich ein Konzept hat, wo sie unverblümt sagt, Freunde, Verzicht.
Na gut, wenn sie so
und nach der uns nicht einredet, das wird niemand wird es mitbekommen, das wird kaum was kosten, nur eine Kugel Eis und alles nicht so schlimm, geht den Weg mit uns. Nein, die sagt halt wenigstens straight raus, ich will Klimaneutralität und dafür müssen wir wirtschaftlich zurück ins Jahre 1978 in etwa.
Aber das wird nicht passieren. Das wird ja zu einer kompletten Verarmung führen. Man muss sagen, Planwirtschaft hat nirgendwo funktioniert. Wir hatten 24 sozialistische Experimente mit Planwirtschaft. In keinem ist es den Menschen besser gegangen. Überall ist es gescheitert. Jetzt sagt sie, wir müssen das wie in der Kriegswirtschaft machen in Großbritannien. Aber diese ganzen Konzepte sind gescheitert. Überall, wo Wohlstand zugenommen hat auf der Erde, war das durch Kapitalismus. Das gibt sie sogar zu. Ich muss sagen, ich habe 4 Bücher von ihr gelesen. Also ich kritisiere sie jetzt nicht, ohne mich damit wirklich auseinandergesetzt zu haben. Aber die Konzepte, die sie vertreten wird, die werden auch nicht dazu führen, dass wir Umweltprobleme lösen oder dass wir jetzt das Klimawandelproblem lösen. Absolut nicht.
Lassen Sie uns mal reinhören, was Ulrike Herrmann so normalerweise sagt.
Das kann man nicht dem Zufall überlassen, dieses grüne Schrumpfen. Das muss man staatlich planen. Wir werden, wenn wir schrumpfen, nicht so arm wie die Briten 1939, sondern sie werden so reich wie die Westdeutschen 1978.
Ich bin auch für technischen Fortschritt, also nicht, dass das jetzt missverstanden wird. Nur der Punkt ist ja, im grünen Parteiprogramm zum Beispiel steht völlig richtig drin, dass wir 2045 klimaneutral sind.
Deutschland verbraucht im Augenblick 3 Planeten, nicht? Das ist die Realität. Es gibt aber nur einen Planeten, dann heißt das ja eigentlich, man muss schrumpfen. Ne? Das ist ja logisch. Um wieder in die Grenzen der Natur zu kommen, müssten wir eigentlich schrumpfen.
Die Zeit ist nicht mehr da, um jetzt auf neue Technologie zu hoffen.
In dem Moment, wo man sagt, man muss dauerhaft schrumpfen, hat man das Ende des Kapitalismus erreicht. So, das ist jetzt nicht das Ende der Menschheit. Das ist auch nicht das Ende von Wirtschaft. Das ist auch noch nicht mal das Ende des Wohlstandes. Aber es ist das Ende des Kapitalismus.
Also Ende des Kapitalismus, wie gesagt, hat man in 100 Jahren in so vielen Formen versucht. In Jugoslawien anders als in Albanien, in Nordkorea anders als in China, in der Sowjetunion anders als in Kuba, in Venezuela hat man es zuletzt wieder versucht. Es hat nie geklappt. Es gibt kein einziges Beispiel von so einem antikapitalistischen Experiment, das irgendein Problem gelöst hat. Und Umweltprobleme zuletzt, wenn man mal vergleicht die DDR und die Bundesrepublik zum Beispiel, die CO2-Emissionen, die waren in der DDR-Planwirtschaft 3-mal so hoch, bezogen auf die Bevölkerung wie in Westdeutschland. Die Schwefeldioxidemissionen waren sogar 10-mal so groß. Die größten Umweltkatastrophen, die es je irgendwo auf der Welt gab, die haben in der Sowjetunion stattgefunden. Ja, also das heißt, die Vorstellung, dass Planwirtschaft Umweltprobleme löst, die ist ja durch die Geschichte nirgendwo bewiesen.
Gut, wenn man Ralf, du kennst die Planwirtschaft ganz gut.
Ja, ich habe 24 Jahre meines Lebens daran teilgenommen, etwas unfreiwillig. Deshalb musste man auch eine Mauer ringsrum bauen, damit die Leute nicht weglaufen, was sie dann getan haben, als die Mauer nicht mehr da war. Also so attraktiv kann das Modell nicht gewesen sein. Wenn man natürlich nichts mehr produziert, dann wird die Luft auch wieder sauberer. Das geht schon. Allerdings das, was Frau Herrmann vorschlägt, das geht noch weit über das hinaus, was wir in der DDR hatten, weil sie ja direkt in die private Lebensführung eingreifen will. Und im Osten konnten wir uns immerhin so viele Äpfel kaufen, wie wir wollten und auch ein bisschen mehr Fleisch, als man zugeteilt bekommt. Das Regime der Lebensmittelmarken war kurz nach dem Krieg, möchte, glaube ich, keiner mehr so richtig hin. Grundsätzlich, das ist aber eher ein medienpolitisches Thema, da haben Sie ganz recht, würde ich ihr nie verwehren wollen, irgendwo aufzutreten. Ich kann diese Cancel-Geschichte und keine Bühne bieten und sowas halte ich für völlige Irrwege in den Medien. Trotzdem gibt es natürlich diese Tendenz, ich suche mir einfach den Experten mit der Meinung, der mir gefällt. Und wenn Sie morgens im Deutschlandfunk die Presseschau hören, kommt mindestens jeden zweiten Tag ND der Tag vor. Also das ist ein ehemaliges Neue Deutschland der SED-Zeit. Eine Zeitung, die es von der Auflage her kaum noch gibt und wenn nur online. Kann man gerne machen, aber du merkst einfach die Absicht in der Auswahl. Und so ähnlich ist es bei den Experten. Was ich aber, also ich würde das Recht aufzutreten und auch, ich streite mich auch gerne, nicht bestreiten wollen. Was mich aber ein bisschen stört, ist die Einseitigkeit ihres Denkmodells. Also erstmals die Absolutheit, mit der sie die Klimamodelle einfach so hinnimmt, das ist ein relativ willkürlich gesetztes Datum, 2045 von dem Pariser Klimaabkommen. Und das andere ist, dass sie bei den Mitteln eigentlich nur Schrumpfen akzeptiert. Das Problem ist einfach, die Menschheit ist da, wo sie jetzt ist, nicht durch Schrumpfen angekommen, sondern immer durch Wettbewerb und Weiterentwicklung.
Aber da ist sie doch wenigstens ehrlich und sagt, wenn wir klimaneutral, wirklich tatsächlich klimaneutral werden wollen in dieser kurzen Zeit, dann müssen wir massive Abstriche machen. Und wenn ich mich recht erinnere, hast nicht du heute bei News Live täglich ab 8 Uhr gesagt beim Wahl-O-Mat, dass du das Ziel Klimaneutralität eigentlich richtig findest. Ja, aber dann Butter bei die Fische. Wie willst du schaffen, wenn du nicht auch im Privaten Abstriche machst?
Ja, ich habe gesagt, dass ich es richtig finde. Nur es ist mir so ideologisch, wie es jetzt aufgeladen ist, habe ich es nicht angekreuzt, dass ich dazu stimme. Weil ich genau diese Rückkehr der Planwirtschaft nicht haben
möchte. Aber mir kommt es halt so vor, so argumentiert jeder Klimaneutralität ja und wir schaffen das, aber wenn es dann um konkrete Schritte geht, da sagt dann jeder, ja, also die würden wir
ja, jetzt so meine Lehre aus der
DDR ist... Dann bitte das Ziel doch in Frage stellen, oder?
Nein, das Ziel kann man immer haben, nur man kann eben die Schicksale der Menschheit nicht per Plan herbei. Ich kann nicht sagen, was 2035 an Mobilität, an Konzepten da ist und ob ich auf den Verbrenner verzichten kann. Wenn ich das nicht kann, dann geht's eben nicht. Also wir haben das gesehen beim Atomausstieg. Wir steigen aus, komme, was da wolle. Nun war gerade Energiekrise, die Ukraine begann der Krieg. Wir steigen da aus. Das kann man ganz gerne machen. Ich kann auch sagen, ich gehe über diesen Fluss drüber, komme, was da wolle. Wenn ich untergehe, ja, Pech.
Aber dann doch wenigstens ehrlich sagen, wir probieren so viel CO2 einzusparen, wie es wirtschaftlich sinnvoll ist, aber nicht zu sagen, klimaneutral heißt ja null CO2-Ausstoß.
Das Grundprinzip der freiheitlichen Wirtschaftsordnung und der sozialen Marktwirtschaft ist evolutionäre Veränderung. Das heißt, wir streben ein Ziel an, aber wir geben weder die Mittel vor, noch wann wir es erreichen.
Ich meine, ich kann jedem mal was empfehlen. Man kann im Internet kostenlos was finden von der Yale University. Das heißt Environmental Performance Index. Da wird überall auf der Welt verglichen, wo sind denn die besten Umweltstandards in welchen Ländern. Und die haben ganz klar gesagt, es besteht ein direkter Zusammenhang zwischen dem Wirtschaftswachstum, zwischen dem Bruttosozialprodukt auf der einen Seite und der Qualität der Umweltstandards. Ja. Und diese CO2-Emissionen, die haben sich längst von dem Wachstum auch entkoppelt. Also das sind Märchen, die da erzählt werden. Ich glaube sogar, wir brauchen mehr Wachstum, mehr technischen Fortschritt, um diese Probleme zu lösen und nicht weniger. Und deswegen glaube ich sogar, dass es hochgefährlich ist, auch unter dem Aspekt Klimawandel, auch unter dem Aspekt Umwelt, aber erst recht unter dem Aspekt auch, ich meine, ich sage immer der Frau Herrmann, ich habe auch schon öfters mit ihr diskutiert, die soll doch mal in die Länder, ich war jetzt in 20 Monaten in 30 Ländern. Also ich war wirklich überall auf der Welt. Die sollen mal dahin gehen, nach Südamerika oder in asiatische Länder, die gerade Armut entkommen sind, und soll denen mal sagen, China oder so, ihr müsst aber jetzt wieder zurück und ihr müsst wieder schrumpfen. Das ist hier so ein Thema, was hier in der Talkshow gut ankommt. Und nur damit Sie mich falsch verstehen, ich bin auch dafür, dass die ihre Position vertreten kann. Ich habe auch selbst schon verschiedentlich mit ihr diskutiert. Was mich nur ärgert, ist, dass nicht die guten Leute, die wirklich Ahnung haben und die auch andere Positionen haben. Ich habe ja den Professor Sinn jetzt zum Beispiel, den Professor Kotz genannt. Ja, ich kann mich selbst auch gerne nennen. Ja, Leute, die wirklich was von verstehen, dass man die nicht auch einlädt, sondern immer wieder. Und ich meine, bei ihr ist auch das Problem, viel Meinung und wenig Wissen. Das hat man gestern erst wieder gesehen bei der Maischberger. Das fing an und da sagt sie, die Grünen seien die Partei, die am meisten von Straftaten betroffen werden. Ja, und da muss die Maischberger sie gleich unterbrechen und sagen, die Statistik stimmt nicht, ja, sondern das ist nur, wenn man die Beleidigung... Also das heißt, sie erzählt auch, es ist viel Meinung und die Meinung, die halt von anderen linken Journalisten geteilt werden, aber das Wissen über viele Themen... Ja, und dann vielleicht noch ein Punkt. Ich habe einmal mit ihr diskutiert und da sage ich ihr, gucken mal, mir ist aufgefallen, sie hat ein Buch geschrieben, Wirtschaftsdenken im 20. Jahrhundert. Ja? Und da war 13 Mal Marx und Engels im Literaturverzeichnis und 0 Bücher von Mises und von Hayek. Also das sind die beiden prominentesten liberalen Ökonomen. Da habe ich gesagt, wie kommt es, dass in ihrem Buch jetzt 13 Mal Marx und Engels sitzt und 0 Mises und 0 Hayek? Und da sagt sie, ja, der Hayek, der war gar kein Ökonom. Nebenbei, für die, die es nicht wissen, der hat Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften bekommen. Er hat gesagt, es war ein Philosoph. Da habe ich gesagt, der Marx, der dürfte bei Ihnen auch nicht vorkommen, weil der war nämlich auch Philosoph. Also das heißt, das ist schon alles nicht so richtig logisch.
Ja. Herr Häusler, grundsätzlich finde ich natürlich Talkshows, wo ich eingeladen werde, auch besser. Ja. Aber
ich lade dich immer ein.
Einfach um die Mischung ein bisschen aufzupeppen. Genau, aber ich glaube eben grundsätzlich, dass das Ziel, was Frau Herrmann hat, eben mit ihrer Methode gerade nicht zu erreichen ist. Wenn ich Luft sauberer kriegen will, dann muss einfach Mercedes und BMW mit den hochentwickelsten und saubersten Motoren muss einfach mehr produzieren und nicht runterfahren. Und wenn wir beispielsweise Südafrika, wo ich mit der Kanzlerin mehrfach war, die 85% mit Kohlekraftwerken ihren Strom produzieren, wenn wir denen helfen würden, ihre Rauchgase zu entschwefeln und sauberer zu machen, würden die im Millionenbereich CO2 einsparen. Machen wir aber nicht, weil der Kohleausstieg dazu verpflichtet, dort nicht zu helfen. Also wir brauchen einfach Fortschritt, wir brauchen Wachstum, um die neuen Techniken zu entwickeln und sie dann eben auch dahin zu geben, in entwickelte Länder. Dort werden in der Regel die ganzen alten Karren, die der Westen nicht mehr braucht, die werden in Nigeria gefahren, die werden in irgendwelchen Ländern im Kaukasus gefahren. Und da ist die Luft richtig dreckig.
Herr Häusler, Sie sind 20 Jahre alt. Einige in Ihrem Alter behaupten, es ist die letzte Generation, der Sie angehören. Wie wichtig ist Ihnen dieses Thema Klima und sind Sie da nicht eher auf der Seite von Ulrike Herrmann, weil das könnte sozusagen die Aufgabe Ihrer Generation sein, der Sie sich stellen müssen?
Also das Thema ist definitiv wichtig. Ich war 2019 noch bei Fridays for Future bis zu einem Punkt und zwar als Extinction Rebellion dann kooperiert hat mit Fridays for Future und man Zwang eben eingesetzt hat in Form von, man blockiert einen Tagebau und so weiter. Das ist nicht meine Form von Protest und es ist auch nicht meine Form von Politik. Ich bin dafür, dass wir es eben, wie beschrieben von Herr Schuler gerade eben, dass wir da eine Politik machen, wo man vielleicht auch einfach mal ausprobiert und sagt, hey, das ist eine gute Idee, wir könnten hier mal gucken, vielleicht kriegen die ihr Motoren, wird der Verbrenner noch mal ein bisschen sauberer.
Wie kommt man von Fridays for Future Luise Neubauer zur Jungen Union?
Indem man halt dafür ist, dass man Klimaschutz macht und die Umwelt auch bewahrt, das ist ja auch was Konservatives, dieser Gedanke des Bewahrens von funktionierenden guten Sachen. Das würde ich sagen, eine gute Umwelt ist definitiv was man bewahren sollte. Und dann aber einfach gleichzeitig diese Ablehnung von diesem fast schon totalitären Denken, was man eben nur diese eine Lösung hat, man keine Offenheit für andere Technologien hat und auch eben so einer, dann wirklich ganz stark eben dieser Aspekt, dass man auf Arten demonstriert, die ich nicht für meine Art halte zu demonstrieren, auch was die letzte Generation macht. Wenn man sich auf die Straße klebt, überzeugt man ja keinen. Aber das ist ja auch schon lange ausdiskutiert, dass es eben genauso ist, dass das keine Zustimmung bringt.
Ich finde schade, dass sie das nicht mehr machen, weil ich fand das klasse. Die haben jeden Tag so viele Leute gegen die Grünen und gegen diese grüne Ideologie aufgebracht. Das können wir hier alle zusammen nicht hinkriegen. Also ich finde es schade direkt, dass die das jetzt erstmal eingestellt haben anscheinend.
Und die junge Union-Chef Johannes Winkel nervt definitiv weniger als Luisa Neubauer, aber wir wollen jetzt auch nicht...
Frau Nitschke, abschließend, Was für eine Rolle trägt Klimaschutz in Ihrem Leben? Wie wichtig ist das tatsächlich bei Ihren Alltagssorgen als vierfache Mutter?
Ja, also wir, dadurch, dass ich meinen Einkauf zum Beispiel sehr plane, wir schmeißen weniger weg, was weniger in der Umwelt vielleicht landet. Gerade Lebensmittel werden zu Tonnen weggeschmissen, was dann auch wieder natürlich CO2 ausstößt bei den Verbrennungen, die es da gibt. Ich habe dazu sehr viele Videos gesehen, dass Lebensmittel, die noch total super waren, weggeschmissen worden sind, weil sie einfach keiner mehr gekauft hat. Und ich bin dafür, dass ich meinen Kindern natürlich beibringe, so viel zu verwerten wie nur möglich, solange es natürlich das Lebensmittel noch gut ist. Auch nicht nur das Lebensmittel, sondern auch Möbel, Kleidungsstücke immer wieder zu verwerten, irgendwie herauszufinden, was kann ich damit noch machen. Ich finde das natürlich schon wichtig, weil meine Kinder werden irgendwann groß und ich nicht mehr da sein und müssen dann hier auf den Schandfleck leben.
Wir haben in der zweiten Klasse bei mir einen Film über genau das Thema angeschaut und ich denke, dass ich da so wirklich dann angefangen habe, dass man sich zumindest für Politik mal interessiert. Natürlich in der zweiten Klasse ist es nicht auf dem Niveau, was man dann irgendwann in der Oberstufe oder jetzt hat, aber da ging es los, dass ich mich eben dafür interessiert habe, was machen Parteien eigentlich.
Ja, und was machen wir, ist die Frage. Wir müssen leider Schluss machen für heute. Das hat mich sehr gefreut. Vielen Dank an meine Gäste. Ich hoffe, Ihnen hat es auch gefallen, liebe Zuschauer. Sie können es uns in die Kommentarspalte schreiben. Und ich hoffe, Sie sind bei der nächsten Ausgabe wieder mit dabei. Schon am Montag, den 13. Mai, unter anderem mit Harald Martenstein und Gerald Ulrich von der FDP. Haben Sie bis dahin noch einen wunderschönen Abend, ein schönes Wochenende und vergessen Sie auf gar keinen Fall, Sie stimmen so, wie Sie sind.